Willkommen bei PET als Pod, der Podcast für Kindermedizin.
So, hallo, herzlich willkommen. Wieder Podcast-Aufnahme, der erste im Jahr 2023. Heute wieder eine Folge mit den Physiologen. Herr Professor Röper ist bei uns. Hallo.
Hallo Boris.
Genau, wir haben ja quasi dieses Format mit den Grundlagenwissenschaften dafür, dass wir quasi als Kliniker, als Kinderärzte immer wieder mal auch in die Tiefe gehen, nicht nur an der Oberfläche kurz irgendwie in eine Leitlinie reingucken, sondern auch halt eben wissenschaftlich darüber nachdenken, warum das alles so ist. Und da ist natürlich die Physiologie also so ein Geschwisterfach eigentlich, ne? Und Herr Röper, möchtest du gerade kurz sagen, was so dein Steckenpferd ist, was
ja, gerne.
Du unterrichtest am liebsten?
Gerne. Ich freue mich, hier zu sein. Ich sehe es natürlich aus der spiegelbildlichen Position, dass die Physiologie ja angehende Ärztinnen und Ärzte unterrichtet, ohne selber genau zu wissen. Ich habe zwar in meinem Falle Medizin studiert, aber nie praktiziert, sondern bin der Forschung von Anfang an treu geblieben. Also ohne genau zu wissen, was wirklich klinische Relevanz ist. Und ich glaube, deshalb bin ich heute sehr gerne gekommen und finde diesen Dialog auch im Rahmen der Neuentwicklung des Studiums besonders wertvoll. Also vielen Dank, Boris, dass ich heute hier sein kann, dass du mich eingeladen hast. Ganz kurz zu mir. Ich habe in Hamburg und Oxford Medizin studiert, aber schon nach dem vorklinischen Studium eigentlich mich für die Physiologie entschieden. Habe das damals in der Tragweite nicht begriffen, aber habe dann den Rest des Studiums, das konnte man damals im Grunde im Labor verbracht, bin Neurophysiologe, interessiere mich für Erregbarkeit von Nervenzellen, die letzten 20 Jahren meiner eigenen Gruppe für die Erregbarkeitssteuerung von Dopamin und damit Bewegungssteuerung, Belohnungssystem, die Krankheitsmodelle. Ich bin ein reiner Mäuseforscher, also alle unsere Krankheitsmodelle sind Mausmodelle, sind Parkinson-Modelle und Schizophrenie-Modelle. Aber darüber wollen wir heute gar nicht reden. Was mich als Physiologe an der Neonatologie besonders interessiert, und ich bin an einem Forschungsprojekt zur Entwicklung des motorischen Systems involviert mit meinem Kollegen Dirk Isbrandt an der Uni Köln im Motor-SFB. Was mich besonders interessiert, ist diese enorme, lange Dynamik der Entwicklung des Gehirns. Und das ist, glaube ich, für euch auch ein spannendes Thema.
Ja, also im Vorgespräch haben wir gerade drüber nachgedacht, wie lange entwickelt sich eigentlich das Gehirn und so. Also klar, der Kinderarzt denkt ja bis 18 und sieht, dass am Anfang im ersten Lebensjahr unglaublich viel passiert. Also von diesem Reflextierchen Neugeborenes ist dann am Ende irgendwie das Kleinkind daraus entstanden, was läuft, was spricht, was natürlich auch neurophysiologisch, neuroanatomisch ganz viel Entwicklung durchgemacht hat. Aber es geht natürlich dann noch weiter im Kleinkindesalter, Schulkindesalter. Und du hast ja gesagt, also das ist auch mit 18 noch nicht alles fertig, da geht es immer noch weiter.
Genau, also wenn man von den höchsten exekutiven Funktionen, also eigentlich ja bereit sein, solche Aufgaben wie Ärztin und Arzt zu sein, ja, also mit hoher Disziplin und hoher Selbsttransparenz eine verantwortungsvolle, komplexe und flexible Aufgabe zu übernehmen, dann müssen wir eigentlich sagen, dass das Studium, das Ende des Studiums mit Mitte 20, Ende 20 kein Zufall ist, sondern alle Daten weisen darauf dahin, dass das menschliche Gehirn erst, manche sagen sogar mit 30 erst, vollständig seine höchsten Ausreifung, seine höchste Kompetenz erreicht. Interessanterweise, das Letzte, was ausreift, ist die Markscheidenbildung und damit die sehr schnelle interregionale Neurotransmission, während natürlich andere Systeme wesentlich früher ausreifen. Und ich gebe dir vollkommen recht, es gibt mindestens zwei hochdramatische, das ist auch medizinisch auch interessante Bereiche, den perinatalen Bereich und nachher die Pubertät und Adoleszenz, wo das Gehirn sich deutlich verändert.
Wir fangen erstmal so ein bisschen mit dem an, wo ich mich am besten auskenne, so mit dem Neugeborenen. Und das ist auch das, was quasi die Studierenden ja so ein bisschen dann lernen müssen mit diesen verschiedenen Sonderreflexen, die Primitivreflexe, die man also als Neugeborenes hat und dann irgendwann nicht mehr hat, die man also verliert, die so ganz versteckt im Körper schon noch drin sind, aber eben eigentlich nicht mehr auslösbar sind ohne weiteres. Diese Primitivreflexe, so am bekanntesten ist es vielleicht der Greifreflex, also dass wenn Kinder, also Neugeborene und junge Säuglinge, was in die Hand gehalten bekommen, einen anderen Finger, einen Bleistift oder sowas, dass sie dann reflektorisch zugreifen und auch gar nicht erstmal loslassen können. Also das gehört dazu, wenn der Greifreflex da ist, dann bleibt der erstmal. Das wäre so ein Klassiker. Gibt den Babinski-Reflex, den wir dann ja auch noch so als pathologischen Reflex beim älteren Kind oder beim Erwachsenen kennen. Das ist ja dieses komische Aufspreizen der Zehen und das Anheben des Großzehs. Oder auch sowas wie das Schreitphänomen, ja, also was den Eltern bei den U-Untersuchungen am Anfang immer so Spaß macht, wenn man dann zeigen kann, guck mal hier, das Baby kann ja schon laufen. Und natürlich kann es nicht richtig laufen, aber es hat eben doch quasi reflektorische Bewegungen, die dem Laufen, naja, so ein ganz bisschen ähnlich sind.
Genau, das ist sehr interessant, dass du das ansprichst. Ich zeige in meiner Neurophysiologie-Vorlesung im dritten Semester fast gar keine, wir haben gar keine Zeit, wirklich Entwicklung zu diskutieren, aber das ist das, was ich in der Tat zeige, nämlich ein Video, wo ein Kind diesen Reitreflex, wie du gerade gesagt hast, zeigt, und die Forscher haben dann EMG-Ableitung gemacht und zeigen, dass auch dieses Lokomotionsmuster eigentlich schon sehr reif ist. Und gleichzeitig müssen wir aber zur Kenntnis nehmen, dass die funktionelle Kommunikation zwischen zum Beispiel Motorkortex und den Zentren im Lobalmark, wo die Alpha-Motoneuronen liegen, dann für die finale gemeinsame Strecke zur Muskelaktivierung, dass die noch gar nicht funktionell sind. Sondern wir sehen, das sehen wir auch in der Querschnittslähmung beim Erwachsenen dann und nutzen auch zunehmend therapeutisch, dass es einen autonomen Schrittmacher gibt. Einen autonomen Schrittmacher im Lobalmark, der, man nennt das Central Pattern Generator, in Analogie zu anderen, die zum Beispiel das Atemzentrum, zum Beispiel das Schluckzentrum, die also durch sensorische Stimulation, hier ist es die Belastung des Neugeborenen mit dem eigenen Körpergewicht und die propriozeptive Antwort, anspringen und dann stereotype Schreitbewegungen generieren können. Und das zeigt uns, dass Neugeborene bereits, was auf die spinale Ebene angeht, durchaus in der Lage sind, solche komplexen, repetitiven Bewegungsmuster zu aktivieren. Aber auch das ist klar, sie eben noch nicht einzubinden in sinnvolles Handeln. Dafür fehlt die Ausreifung der kortikospinalen Transmission.
Also könnte man so ein bisschen sagen, dass dieser Schreitreflex oder Schreitphänomen sowas ist wie ein, naja, also noch komplexerer Muskeleigenreflex, wo eben mehr als nur eine Antwort ist, sondern wo dann auch quasi die Gegenseite angesteuert wird, damit da sich da auch was im gleichen Maße dann beugt und
genau, also ich glaube, wichtig ist, die produktive Natur zu sehen, dass also hier ein Rhythmusgenerator vorhanden ist. Und der Rhythmusgenerator muss aktiviert werden, aber kann dann für eine gewisse Zeit autonom ablaufen. Man hat sehr viele Jahrzehnte gedacht, dass dem müssen auch so wie im Sinusknoten autonom aktive Zellen und hinterliegen. Die hat man aber nie gefunden im Spinalmark. Ich rede jetzt natürlich von Tiermodellen. Und gerade vor kurzem, ich habe das in meiner Vorlesung auch vor ein paar Wochen schon erzählt, gab es einen sehr spannenden Befund einer dänischen Arbeitsgruppe, die gezeigt hat, dass sozusagen so eine Art neuronale Waschmaschine dort etabliert ist im Spinalmark. Das ist also dort sozusagen zu einer Weitergabe von Erregung kommt im Sinne eines geschlossenen lokalen Kreislaufs, der als Generator, also als Generator für eine Lokomotion dienen kann. Und ich denke, man darf davon ausgehen, obwohl das beim Menschen selbst noch nicht untersucht ist, wie bei viele dieser Phänomene, dass das durchaus erhalten bleibt, aber zunehmend unter Hirnstamm und dann auch kortikale Kontrolle gerät. Und ich glaube, das ist auch ein gutes Modell, um zu verstehen, warum solche Muster, Primitivmuster oder Primitivreflexe, dann nach Schädigung der Pyramidenbahn oder Querschnittslähmung im dramatischen Falle in dieser chronischen Phase wieder auslösen.
Also ich glaube, das ist so quasi die Überschrift für eigentlich alle diese Primitivreflexe. Die sind da in den tiefen Hirnstrukturen, Rückenmark, Hirnstamm, vielleicht noch ein bisschen Zwischenhirn und dominieren das Leben des Neugeborenen. Warum? Weil eben das Großhirn, der Kortex, noch nicht so dominant ist. Der ist natürlich schon da, aber die Pyramidenbahn ist nicht myelinisiert. Die ist noch eigentlich funktionell im Hintergrund.
Genau.
Ja, und in dem Maße, wie dann, ich sag mal, das Großhirn die Kontrolle übernimmt, irgendwie denkt sich dann das Rückenmark, okay, dann lass mal halt die da oben machen. Ne? Also das ist ja immer so, wenn eine höhere hierarchische Instanz dann dominant wird, dann zieht sich die niedrige Instanz zurück. Aber das wäre eigentlich was beim Querschnitt dann auch in der Rehabilitation zu nutzen sein müsste.
Vollkommen richtig. Also es gibt eine, auch das habe ich gezeigt, weil das sehr eindrucksvolle Videos sind, Es gibt eine experimentelle Neurotherapie, die vor allen Dingen in der Schweiz, in Lausanne, spektakuläre Erfolge an wenigen, aber an ersten Patienten gezeigt. Das heißt Rewalk, also Menschen können wirklich dann wieder mit einem Rollator zumindest gehen, die vorher mit einer kompletten Durchtrennung ihres Rückenmarks rollstuhlpflichtig waren. Und da hat man genau durch eine Implantation eines intelligenten Stimulators und gekoppelt mit sehr intensivem Gehtraining diesen angeborenen Rhythmusgenerator wieder aktivieren können. Man weiß schon seit 20, 30 Jahren, dass der wieder aktiv ist, aber der ist nicht stark genug, um wirklich Bewegung auszuführen. Aber wenn man ihn intelligent, phasengetreu stimuliert, dann kann der Patient lernen, das selber anzuwerfen, indem er, was auch beim Neugeborenen relevant ist, zum Beispiel dann ein Bein belastet. Also das ist, ich denke, für die kommenden Generationen von Ärztinnen und Ärzten eine ganz faszinierende Perspektive, die momentan einen Möglichkeitsraum aufzeigt. Ich glaube, mehr können wir das zurzeit nicht beurteilen. Ich wollte noch was anderes sagen, was, glaube ich, gleich kommt. Diese begrenzten Rhythmusgeneratoren sind angeboren, fest verdrahtet und funktionieren sofort. Und bei der Atmung ist klar, warum es so sein muss. Alles, was später kommt, ist sozusagen, sind höhere Hirnzentren, ich rede über Cortex und Cerebellum, die eigentlich von ihrer Architektur gar keine motorischen Lösungen bereits vorgeben, sondern sind ein offener Lernraum, der dann durch monatelanges, reden wir mal über das Gehen dann, durch monatelanges Lernen und Ausreifen, durch diese Doppelidee, eigentlich erst zu höherer Motorik führt. Also das finde ich noch als Physiologe ganz spannend, dass wir, und da kommt die Plastizität auch ins Spiel, dass wir in den höheren motorischen Zentren, ob wir nun Deutsch sprechen lernen oder Chinesisch sprechen lernen, alles komplexe motorische Akte, ist nicht vorgegeben im Netzwerk. Das Netzwerk ist eine generelle offene Lernarchitektur, die dann durch sehr, sehr langes Training erst zu ihrer Kompetenz findet. Und das unterscheidet sich, glaube ich, radikal von den als Hardware vorgefertigten Lösungen wie das Atmen und das Schreiben.
Also dass so quasi die ganz frühen motorischen Funktionen, autonomen Funktionen von der Anatomie dann Hirnstamm, Rückenmark eigentlich immer fest programmiert sind, könnte man so sagen, genau, oder eben genau. Als Steckplatine eben schon.
Das ist ein wunderschönes Wort. Steckplatine als Hardware, ja. Genauso würde ich sehen.
Schon so fixiert ist und alles andere muss halt erstmal irgendwie erprobt und sich dann entwickeln während der ersten Lebensjahre.
Genau, und da kommt natürlich dann die nächste Frage, wenn es keinen Dirigenten oder Captain im Kopf gibt, der die Lösung schon hat als Hardware, wie kann sich denn diese Software, oder wir reden im Hirn oft von der Wetware, wie können sich diese Netze dann formen? Und da untersteht natürlich alles einer Art von Reorganisation oder Organisation, nämlich die Plastizität. Das heißt, nur Netzwerke, die in einem engen Zeitfenster, klassischerweise würde man von 30 Millisekunden bei Hebbschem Lernen reden, nur die innerhalb von einem kleinen Zeitfenster gleichzeitig aktiv werden, können sich synaptisch verstärkt miteinander vernetzen. Und das ist eines, denke ich, der fundamentalsten Erkenntnisse der Neurobiologie, dass das hilft, auch Lernen, Aktivität in Hardware, in Struktur zu übersetzen, sodass das Gehirn im Grunde diese Biografie der 20, 30 Entwicklungsjahre trägt. Das, was wir gelernt haben, wird dann zu unserer eigenen Hardware.
Und das kann man sich auch so vorstellen, dass irgendwie erstmal randommäßig irgendwelche Verbindungen aufgebaut werden und die dann wie in so einer Art Evolution übrig bleiben, wenn sie denn irgendwie häufig genutzt werden oder in einer bestimmten sinnvollen Verknüpfung genutzt werden, sei es jetzt in der zeitlichen Verbindung, dass die quasi erstmal zu viele gemacht werden und danach wieder quasi drei Viertel abgeschafft wird, oder?
Ich denke, genau richtig. Wenn man einfach nur die Dicke des Cortex misst über die Entwicklung des Menschen in den ersten 30 Jahren, dann sieht man, dass der Cortex seine maximale Dicke, und wir nehmen mal an, dass das vor allem die maximale Anzahl von Synapsen ist, weil wir ja keine Neubildung im großen Maße von Nervenzellen nach der Geburt haben, das hat so seinen Höhepunkt ungefähr mit 8 Jahren und nimmt dann nur noch ab. Das heißt, genau wie du das gesagt hast, können wir davon ausgehen, dass initial Möglichkeitsräume und mögliche Netze generiert werden durch zufällige lokale Interaktionen. In der frühen Phase getrieben von rhythmischer Aktivität des Nervensystems, dazu kommen wir, denke ich, noch. Aber dass die dann zunehmend, man spricht da von Pruning, also wie das Beschneiden eines Weinberges, einer Pflanze, zurechtgezurrt werden in genau die Netze, die dann sich als funktionell relevant erwiesen haben. Und da gibt es natürlich mehrere kritische Phasen, wo das passieren muss. Wir alle wissen, dass wir motorisch sehr viel lernen können, wenn wir jung sind, aber große Schwierigkeiten haben. Ich lerne gerade eine weitere Fremdsprache mit 58 Jahren. Wir haben wahnsinnige Schwierigkeiten. Es ist noch möglich, auch die Pro-Botschaft besteht, aber es ist viel, viel schwieriger. Das heißt, es gibt in der Entwicklung, das passt ja auch, sehr dynamische Plastizitätsfenster, wo ein Großteil dieser funktionellen Netzwerke, denken wir an den Spracherwerb und motorische Kompetenzen, dann angelegt werden.
Und jetzt so auf zellulärer Ebene, da, also quasi ein sinnvoller Kontakt ist ja immer eine Synapse, die dann irgendwie die nächste erregt, also die nächste Zelle erregt. Also ich bin der Nicht-Physiologe jetzt in dem Podcast. Also irgendwas Exzitatorisches auf der einen Seite ausschüttet und auf der anderen Seite gibt es halt ein Signal mit Depolarisation, Calcium, Einstrom und quasi das ist das Signal, ich bin wichtig, es gibt immer wieder mal einen positiven Input. Das wäre genau. Wär also was Trophisches auch.
Genau, genau. Also der große Visionär des Nervensystems, der selber nie neurobiologisch experimentell gearbeitet hat, ist Donald Webb, Mitte des 20. Jahrhunderts, der das schöne Mantra der Plastizität formuliert hat, das ich meinen Studenten auch immer zumute, Neurons that fire together, wire together. Also da ist genau, was du gerade formuliert hast, zeitlich gekoppelte und auch gerichtete, erst prä- dann postsynaptisch, Aktivität in einem Zeitfenster von zum Beispiel 30 Millisekunden im klassischen Sinne ist ausreichend, notwendig aber auch ausreichend, um diese, und zwar selektiv diese synaptische Verbindung, wir müssen daran denken, jedes Neuron hat etwa 1000 synaptische Partner, also nur das kleine Kollektiv von Nervenzellen, was gemeinsam aktiv ist, als Ensemble oder als kleines Netzwerk, dies zu belohnen mit einer initial instabilen Verstärkung der Synapse, wir nennen das das Early, das Frühe, die frühe Langzeitpotenzierung, und dann in der Konsolidierungsphase, oft im Schlaf, eine Veränderung auch der Genexpression, die dann wirklich diese Synapse stärkt. Mein Kollege Thomas Deller der Neuroanatomie würde hier eingreifen und sagen, wir können Plastizität an der Größe der Synapse messen. Also es ist in der Tat, dass Funktionalität dann auf mikroskopischen Ebene in größere postsynaptische Dichten übersetzt wird und dass das ein sehr gutes Korrelat ist für stärkere Synapsen. Ich zitiere in diesem Kontext ganz oft die Studie von Hamburger Kollegen, die gezeigt haben, dass die Medizinstudierenden, die erfolgreich ihr Physikum bestehen, im Gehirnort, wo Langzeitgedächtnis initial angelegt wird, im Hippocampus, eine 2%ige Volumenzunahme haben. Das heißt, man kann wirklich auch bei Menschen nicht invasiv zeigen, dass Lernen, neue Netzwerke anlegen mit einem Volumen, einem Gehirnwachstum sozusagen einhergeht. Und wahrscheinlich ist bei den Studierenden jetzt nicht geguckt worden, sind es wirklich einfach netto größere Synapsen.
2% klingt jetzt erstmal nicht so furchtbar viel. Auf der anderen Seite ist natürlich, was man fürs Physikum lernt, jetzt gemessen an den unglaublich vielen Eindrücken des Lebens, die man jetzt vielleicht ja, gar nicht so immer abrufen kann, aber die uns natürlich auch ausmachen, dann stimmt es vielleicht doch, dass Physikumswissen 2% ist. Ja. Ja. Ich komme noch mal auf dieses Bild der Wetware, hast du es genannt?
Ja,
also
ja.
Des quasi noch nicht zugeordneten Fluiden etwas Großhirn, ja. Was dann sich organisiert und dann eine gute Funktion ausbildet. Da haben wir es ja quasi bei den Neugeborenen, also noch den ungeprägten Zustand. Also beim Erwachsenen kann man ja sagen, sehr genau, dort ist das Sprachzentrum, dort ist irgendwie Augenbewegungskoordination, das ist das motorische Zentrum und so weiter. Also da ist die Topologie ja relativ scharf. Mhm. Ja, und natürlich im Detail kann man dann auch nochmal nachgucken. Das wäre jetzt bei Epilepsiechirurgie ja nochmal ein Thema, dass man dann auch wirklich auf Millimeter genau guckt, wo ist es dann jetzt gefährlich.
Ja, genau.
Das haben wir beim Neugeborenen alles nicht. Das ist also ein unbeschriebenes Blatt des Großhirn.
Ja.
Was natürlich auch eine große Chance bietet. Also wir haben ja, das wäre jetzt dann der Schritt zur Pathologie, wir haben ja leider auch bei Neugeborenen Hirnschädigungen, sei es durch Blutungen, sei es durch Infarkte, die einseitig sind und wo dann eben diese Zuordnung zu einer Klinik meistens nur bei der Motorik gelingt. Ja. Also ein einseitiger großer Medieinfarkt, das sind natürlich Kinder, die haben eine Hemispastik. Also die haben quasi eine Bewegungsstörung, sehr deutliche, mit all den Konsequenzen, dass die Pyramidenbahn eben auf der Seite nicht richtig funktioniert, die tiefen Hirnregionen dann wieder das machen, was sie von alleine können, gesteigerte Muskeleigenreflexe, gesteigerter Muskeltonus, also eben das klinische Bild der Spastik. Bei den anderen Hirnfunktionen ist es aber nicht so. Also dann wird halt das Sprachzentrum woanders hingebaut, dann wird es halt auf die andere Seite gelegt. Ja, also da kann man nicht sagen, das Sprachzentrum muss immer nach links, ne? Das muss es halt nicht. Das heißt, das ist so ein bisschen auch ja, die Hoffnung, dass bei einseitigen Läsionen die Gegenseite es einfach übernimmt.
Ja, ja. Und ich meine, das ist jetzt, ich bin jetzt außerhalb meines Expertenbereiches, aber ich denke, das geht auch in die Richtung, dass die Regenerationskapazität bei vergleichbarer Läsion bei jungen Kindern oder Neugeborenen deutlich größer als das im Alter. Und auch innerhalb des Erwachsenenalters, eine Läsion mit Mitte 20 und eine Läsion mit Mitte 60, zeigt ganz andere Regenerationsfunktionen. Ich glaube, das hängt damit zusammen, dass diese Plastizitätsfenster eben geschlossen werden. Und man kann das vor allem am inhibitorischen System sehen und gut sehen. Das reift sehr spät aus. Anders als das excitatorische System, das ja 80% aller kortikaler Synapsen stellt. Und wenn es ausreift und damit als zeitlich hochpräzises System auch die Netzwerkfunktion präzisiert und definiert, dann wird um solche GABA-ärgen Synapsen, das nennt man perineuronale Netze, so eine Art knorpelartige Substanz sezerniert, die wirklich dann diese Netze im wahrsten Sinne des Wortes fest als Hardware etabliert, die dann ganz schwer zum Beispiel nach einer Schädigung umgebaut werden können, sodass man zumindest auf experimenteller Ebene auch versucht, nach Läsionen diese Matrix wieder aufzulösen, um so eine Art jugendliche Plastizitätsbereitschaft wiederherzustellen. Ich glaube, eines der wichtigen Dinge aus der Perspektive der Neurophysiologie ist, noch besser zu verstehen, wie man ein Gehirn zurück in die frühe, so breite und dynamische Plastizität bringen kann, sodass, wie genau wie du gesagt hast, sogar ganz andere Hirnareale genutzt werden können. Wir wissen ja von blindgeborenen Menschen, dass die diesen Kortex nicht einfach leer lassen, sondern dass sie da Sensomotorik und ganz erstaunliche auditorische Leistungsfähigkeiten nutzen. Also Kortex-Region wird immer umgenutzt, aber die Dramatik, das wirklich funktionell tun zu können, das schließt sich doch im Kindesalter relativ rasch. Ja, also insofern hast du vollkommen recht, es ist auch eine große therapeutische Chance, diese Plastizität besser zu verstehen, steuern zu können vielleicht auch, um dann sowas wie die Neuanlage eines Sprachzentrums oder die Erstanlage eines Sprachzentrums in einem atypischen Kortexareal zu ermöglichen. Und ich glaube, da gucken viele aus der Erwachsenenneurologie oder Neurophysiologie auf die Neonatologie, auf die Kindermedizin zu sagen, was sind die Tricks der Kleinen, dass wir das vielleicht bei den Läsionen, die ja dann auch mit Schlaganfällen dann später kommen im Leben, dass wir das lernen können. Wie können wir, man spricht im Englischen auch von Rejuvenation, wie können wir sozusagen diese Plastizitätsbereitschaft wieder medikamentös oder durch Hirnstimulation herstellen? Ein spannendes Thema.
Du hast gerade gesagt, dass die inhibitorischen Netze als letztes so richtig ausreichen.
Ja, ja.
Sag mal ein zeitliches Fenster.
Also ich bin natürlich Mäuseforscher, das heißt, das sind die ersten Wochen des Lebens. Ich denke, das sind die ersten Monate sozusagen beim reifen Neugeborenen, aber da bin ich vorsichtig, das ist nicht meine wirkliche Kompetenz. Ich spreche da von zwei Aspekten, die ich gerne nochmal trennen möchte. Es gibt einen funktionellen Aspekt, der sollte so um die Geburt des Menschen abgeschlossen sein, nämlich das ist die Tatsache, dass im fetalen Gehirn die hemmenden Neurone mit dem Leitneurotransmitter GABA eine erregende Rolle spielen. Das ist etwas, was wir auch in der Physiologie schon im dritten Semester thematisieren, weil es konzeptionell sehr interessant ist. Ich darf vielleicht kurz ausholen und nochmal daran erinnern, dass ja GABA-A-Rezeptoren Anionenkanäle sind und Chlorid das wichtigste Ion ist. Und dass wir im Adulten davon ausgehen können, dass die intrazelluläre Chloridkonzentration 10-mal niedriger ist als außen. Im Plasma haben wir ja ungefähr 100 Millimolar außen, auch in dem extrazellulären Milieu. Und in der Zelle, der ruhenden Nerven, Herz- oder Muskelzelle haben wir so etwa 10 Millimolar. Und wenn man das berechnet, und das lernen wir ja in der Physiologie, wie man damit umgeht, dann sieht man, dass das Gleichgewichtspotenzial im negativen Bereich liegt, bei minus 60, minus 65 Millivolt.
Das war diese Nernst-Gleichung?
Genau, genau, wunderbar. Ich hatte nicht gewagt, es zu erwähnen.
Nee, was aber jetzt da oben und unten steht, weiß ich auch nicht.
Aber, die Nernst-Gleichung sagt, welches Membranpotenzial ist energetisch äquivalent zu den Konzentrationsgradienten? Und wenn es außen 100 Millimolar und innen 10 Millimolar ist, dann in der Tat ist es etwa bei minus 60 Millivolt. Und das Spannende in dieser ersten Phase ist nun, dass in dem wirklich unreifen Gehirn, intrauterin, fetal, dass dort die intrazelluläre Konzentration bei Nervenzellen deutlich höher ist. Man weiß auch, welche Transportmechanismen da eine Rolle spielen. Chlorid wird nämlich dort aktiv importiert über den Natrium-Kalium-2-Chlorid-Cotransporter, den kennen wir in der Medizin gut, weil wir den durch Furosemid in der Niere hemmen. Und der reichert diese Chloridkonzentration an. Und damit, und das ist jetzt wichtig funktionell, wird GABA zum wichtigsten erregenden Neurotransmitter. Und man kann sich ja fragen, warum brauchen wir einen extra erregenden Neurotransmitter? Da haben wir vorhin schon drüber gesprochen, weil das unreife Gehirn, das noch mit der Netzwerkbildung in der Sehbahn zum Beispiel beschäftigt ist, diese Aktivität spontan generiert. Und dann so eine erste grobe Anlage eines Möglichkeitsraums organisiert. Also die erste Topografie ist rein durch intrinsische Aktivität gesteuert und wird natürlich durch Erkennungsmoleküle noch spezifiziert. Also die Repellents oder Attractants, also Oberflächenmarker, die sagen, du bist mein Partner, du bist nicht mein Partner. Das ist hervorragend studiert zum Beispiel bei der Kreuzung des Sehnervs, wo Aktivität, aber auch solche molekularen Verkehrsschilder sagen, die nasalen kreuzen, die temporalen kreuzen nicht. Man fragt sich ja, wie solche Anatomie überhaupt zustande kommt. Also es ist diese Mischung aus molekularen Verkehrszeichen und neuronaler Spontanaktivität. Und da ist GABA ganz wichtig als treibende Kraft, als erregender Neurotransmitter, dank der hohen intrazellulären Konzentration. Das führt aber natürlich zu einer potenziell gefährlichen Imbalance zwischen Erregung und Hemmung. Und deshalb, um den Zeitpunkt der Geburt, wird diese Chloridbalance verändert. Es kommt dann zur Expression eines Transporters, der Kalium und Chlorid aus der Zelle herausbringt. KCC2 heißt der. Und der führt dazu, dass das Chlorid zumindest im Soma und den dritten der Nervenzellen absinkt. Und nur dann können GABA-A-Rezeptoren, auch Glycin-Rezeptoren, ihre hemmende Glutamat-antagonistische Funktion einnehmen. Und das erklärt vielleicht, warum, das weißt du besser als ich, warum diese Phase dieser dynamischen Hirnentwicklung auch eine Phase ist, wo epileptische oder Überregbarkeitssymptome eine wichtige Rolle spielen. Und das ist die erste Phase. Und die zweite Phase, von der sprach ich eingangs, ist dann die eigentliche Vernetzung und Stabilisierung GABA-Ärger-Synapsen. Aber dann reden wir schon über reife, hemmende Systeme.
Also kann man sagen, diese normalen, bei Erwachsenen hemmenden GABA-Rezeptoren, Chloridkanäle, sind bei dem sich entwickelnden Hirn eigentlich aktivierende Kanäle,
genau,
damit es eben diesen trophischen Stimulus gibt.
Genau,
damit erstmal unnütze Neurone erstmal überleben, bis dann 3 Monate später der erste Lichtstrahl auf die Retina kommt und dann die Sehbahn irgendwie weiß, wofür sie
gut ist. Um diese Netze als Hardware zu präkonfigurieren, die wieder noch keine Repräsentation der äußeren Umwelt, der Bilder sind, sondern nur eine Anlage, die dann durch, und zwar notwendigerweise, das wissen wir ja auch, durch sensorische Aktivität stabilisiert wird. Wenn ein Auge durch eine Lidheberschwäche, durch eine Fehlstellung keine scharfen Bilder abbilden kann, dann wird ja im Sinne der Amblyopie, die zugeordneten Cortex-Areale werden ja vom Gegenauge übernommen. Das ist ja dann in der Entwicklung ein weiteres Spezialproblem. Aber das zeigt, ab einem gewissen Zeitpunkt muss dann kohärente sensorische Informationen dazukommen, damit diese möglichen Netze wirklich zu stabilen Netzen werden.
Also quasi die Sehentwicklung geht ja noch bis ins zweite Lebensjahr, dritte Lebensjahr rein. Also es wäre jetzt nicht nur was nur beim Neugeborenen oder so Säugling passiert.
Genau.
Der Säugling sieht am Anfang ziemlich schlecht. Ja. Die können ja noch ungefähr gar nichts.
Ich glaube, was ich weiß, ist, dass der Visus so etwa mal 0,2 ist. Also 20% maximal an Sehschärfe da ist.
Ich glaube, das wird aber schon so auch eher Ende erstes Lebensjahr sein.
Das geht steil hoch, ja. Genau, das geht steil.
Am Anfang ist es ja noch weniger, da sehen sie erstmal noch fast nichts, aber da hören sie ganz gut. Ja. Ja. Also da richten sie schon die Augen zum Sprecher aus.
Ah, ja.
So als Versuch der sozialen Kontaktaufnahme. Ne? Also, dass man sich schon mal Freundchen in die Gegend gucken, wo dann irgendjemand mit ihnen spricht. Aber dass sie das gezielt hinbekommen, dass sie fixieren können, das dauert noch so 3 Monate etwa.
Ah, ja.
Zurück zu dem zu diesem GABA-System.
Ja.
Das heißt ja eigentlich, dass von der Theorie her jetzt Medikamente, die die GABA-Kanäle aufmachen, gar nicht so gute Antikonvulsiva sind. Ja, also wir haben ja 2 wichtige Substanzklassen, Phenobarbital, Barbiturate und Benzodiazepine, die die GABA-Ärgertransmission ja verstärken, damit beim reifen Gehirn antikonvulsiv sedierend wirken, also allgemein die Hemmung verstärken. Das kann ich jetzt nicht, kann ich nur halb umsetzen auf quasi die fetale Situation. Die Frühgeborenen sind ja in gewisser Weise Feten, die halt schon auf die Welt gekommen sind. Also die reagieren auf Benzodiazepine schlechter. Häufig auch mit Myoklonien, also mit so unwillkürlichen Zuckungen, was dann aussieht wie ein Krampfanfall. Ist kein Krampfanfall, aber auf jeden Fall mit ganz komischen motorischen Reaktionen. Das sind aber eigentlich nur die ganz Unreifen. Also
ja,
die so 24, 26, 28 Wochen sind, also die 3-4 Monate zu früh gekommen sind. Also bei denen kann man sagen, die reagieren anders auf Benzodiazepine, auf das Phenobarbital eigentlich nicht. Das geht da auch ganz gut.
Ja.
Aber klar, kann man jetzt, ist ja das eine die Beobachtung, was man in den Kindern sieht, und das andere ist ja dann, was könnte man im EEG sehen? Das wäre jetzt nochmal eine andere Frage.
Ja. Also ich denke, dass da auch eine große Wissenslücke ist. Diese Dinge sind ja oft an wenigen sehr intensiv untersuchten Schaltkreisen, ich sag mal Hippocampus zum Beispiel, wo das sehr, sehr detailliert untersucht wurde. Und wenn wir nicht vergessen, dass die Möglichkeit, langfristige Gedächtnisinhalte als kognitive Spuren zu speichern, ja auch eine späte Entwicklung ist. Die ist ja auch beim Neugeborenen nicht da. Wir haben ja alle keine explizite Erinnerung, ich zumindest nicht, an die ersten Monate unseres Lebens oder ersten Jahre. Und dieses System reift im Vergleich zu anderen Systemen auch nochmal später aus. Also vielleicht ist hier die klinische Beobachtung doch sehr wegweisend, dass sie sagt, verschiedene Systeme haben unterschiedliche Ausreifungspunkte. Und das würde, zumindest wäre das meine Hypothese jetzt oder meine Spekulation, erklären, was du als Kliniker beobachtest. Ja.
Genau, also wenn wir jetzt so versuchen, uns mal von dem fetalen Wesen wegzubewegen, dieses Chlorid-Gleichgewichtspotenzial wird dann immer negativer.
Ja.
Damit haben wir wieder eine anständige Hemmung über GABA und kommen so zu dem, was wir normal kennen.
Ja, genau.
Das ist immer die reife Physiologie. Ja. Was noch nach der Geburt natürlich passiert, ist, dass die Pyramidenbahn immer dominanter wird. Das geht von oben nach unten. Das heißt, der erste Reflex, Primitivreflex hatten wir ja am Anfang. Der erste, der verschwindet, ist der Handgreifreflex. Ja? Also kann man auch sich überlegen, da muss ja quasi die Pyramidenbahn gerade bis zu den Schultern kommen.
So habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, aber das macht Sinn für mich.
Bei anderen ist jetzt dieses Bild nicht richtig. Ja? Also der Mororeflex ist ja was Komplexeres. Ja? Da muss man greifen, da muss man schreien und sich an der Mama festhalten. Also dieses in die Luft greifen wird da ja ausgelöst.
Du würdest auch sagen, dass dieser Primitivreflex sozusagen eine klare adaptive Funktion hat. Dass sich da ist so eine Art Klammerreflex, dass man sagen kann, das ist gut, dass Neugeborene damit ausgestattet sind.
Das ist ein Schutzreflex, ist quasi Schutz beim Hinfallen.
Ja.
Da muss man einfach in die Luft greifen und hoffen, dass man entweder eine Liane oder irgendwie ein Haarbüschel von der Mutter oder sonst irgendwas erreicht, um sich daran festzuhalten. Also, oder auch die Fechterstellung, asymmetrischer tonischer Nackenreflex, das ist dieses, wenn die Kinder so wie so ein Sportler den einen Arm strecken, in die Richtung gucken sie dann auch und den anderen Arm beugen sie. Das sieht aus, als ob sie irgendwie Speerwerfer machen würden oder so. Oder eben fechten würden.
Ja,
das ist ja so ein Abrollreflex. Also wenn man irgendwie so ein bisschen zur Seite rollt, dann rollt der Kopf vor und sofort quasi wird der Arm ausgefahren, dass man nicht den Berg runterrollt.
Ja.
Also das ist, so kann man sich's erklären, ob irgendjemand.
Aber es macht ja Sinn, wenn also ich kannte diesen Fechterreflex jetzt gar nicht, macht ja Sinn, wenn man sagt, das hat eine adaptive Funktion, dass das nicht nur über Reifung verschwindet, sondern einfach auch über eine motorische Kompetenz, die das dann ersetzen kann. Also eher eine kortikal gesteuerte Zielmotorik, die dann auch Schutz Schutz bieten kann.
Genau, ne? Dann gibt es natürlich andere Schutzreaktionen, reifere, also das, die am Anfang noch nicht haben, also die können noch nicht den Arm heben, um irgendwie einen Ball abzuwehren. So etwas geht nicht, die sehen das nicht, die haben die Koordination nicht und natürlich in dem Maße, wie andere Schutzreaktionen kommen, werden dann diese Primitiven überflüssig. Und Beispiel Fechterstellung, das stört ja beim Drehen. Also wenn man sich vom Rücken auf den Bauch drehen möchte, dann ist dieser Reflex immer nur ärgerlicher, weil er es verhindert.
Ja.
Das heißt, der Reflex muss weg, bevor man sich dann anständig drehen kann. Ja. Also das heißt, in den ersten 6 Monaten muss der verschwinden.
Ja.
Ja, und das ist auch etwa das, also meistens der schon mit 3 Monaten weg, in dem Maße, wie dann die Pyramidenbahn ausweicht, die reifere Motorik quasi die rudimentäre Primitivmotorik unterdrückt, eben die kortikale Hemmung immer dominanter wird, dann verschwinden diese autonomen Zentren aus der gefühlten Wirklichkeit. Aber wir hatten es am Anfang ja, die sind quasi unterschwellig immer noch da und können noch mal ausgebuddelt werden.
Das ist ganz spannend, weil wenn wir über die Pyramidenbahn nachdenken, dann müssen wir auch zur Kenntnis nehmen, dass nur bei den höheren Menschenaffen und beim Menschen selbst die Pyramidenbahn eigentlich 2 Komponenten hat. Sie hat nämlich einmal eine frühe Komponente, die wir auch beim Nager sehen, die passt gut zu dem, was du sagst, die primär disynaptisch oder beim Nager exklusiv disynaptisch ist. Das heißt, sie hemmt eigentlich spinale Mechanismen und ermöglicht damit natürlich neue Freiheitsgrade. Die späte, erst in der Menschenevolution oder in der Menschenaffenevolution auftretende Bahn ist die einzige, die direkt monosynaptisch Alpha-Motoneurone versorgt, und zwar der Hand. Und die ermöglicht dann die enorme Freiheit der Handbewegung als werkzeugführenden Körperteil. Und deshalb würde mich interessieren, ob du das aus der Praxis auch siehst, dass zum Beispiel Präzisionsgriff, Opposition des Daumens, all diese Dinge, von denen wir ausgehen, dass sie durch den neueren Menschen spezifisch ein Teil der monosynaptischen Pyramidenbahn gesteuert werden, ob die auch in der Entwicklung etwas später kommen. Kannst du das, ist das etwas, was du siehst?
Also was man ja schon sieht, dass so das rudimentäre Greifen, da werden die Finger einzeln gar nicht benutzt, da wird quasi mit den ganzen beiden Händen irgendwas gegriffen oder irgendwas in Richtung Mund geschoben, ja meistens. Ja, also das ist so quasi der junge Säugling fängt so an, dann kriegt er mal zufälligerweise was in die Hand und der Handgreifreflex kommt. Da ist der Daumen eigentlich nicht opponiert.
Ja.
Ja. Bei diesem Art des Greifens manchmal ist der auch dauernd eingeschlagen, aber das sind eher die Pathologien, wenn der quasi immer adduziert ist. Und dass man so richtig schön den Daumen zum Greifen benutzt, das ist eigentlich erst dieser Pinzettengriff, also wenn die ein Jahr alt sind. Also,
das kommt spät, ne?
Ja, das kommt spät. Oh, ja. Also vorher haben sie quasi alle Finger synchron quasi, wie mit so einem Fausthandschuh.
Ja. Ja.
Aber dass die wirklich mit 2 Fingern greifen, das ist schon deutlich später. Und habe ich es jetzt richtig mitbekommen, es gibt quasi die, ich sag mal, unreife Pyramidenbahn, die tierische Pyramidenbahn, die primär mit Hemmung arbeitet.
Genau.
Und bei uns immer noch an der unteren Extremität dominant ist, oder habe ich es falsch?
Ja, die ist an beiden Extremitäten vorhanden. Die ist, was du sagst, das weiß ich jetzt nicht, aber wahrscheinlich auch früher reif. Und die andere, neuere Bahn sozusagen, ist sehr spezifisch für Primaten und bei Menschen maximal ausgebildet. Und die hat eben diese, ist die einzige, die monosynaptisch erregt. Und ich meine, du kennst das klassische, oder wir beide kennen das klassische Bild vom Upper und Lower Motor Neuron. Und das suggeriert eine direkte monosynaptische Verbindung. Das ist aber was Hochspezifisches bei Menschen. Es ist übrigens interessanterweise beim Larynx genauso. Also für die Kontrolle der Stimmhöhe gibt es nochmal einen zweiten Motorkortex für den Larynx, der auch diese Spezialisierung hat.
Also die Sachen, die so am Menschen spezifischsten ist, Feinmotorik der Hand und Sprache, ist motorisch eigentlich anders organisiert?
Genau. Hat diese direkte monosynaptische Kontrolle. Damit können, das haben wir ja am Anfang gesprochen, jede Art von möglicher Artikulation, Chinesisch, Deutsch, was auch immer, gelernt werden. Ne?
Also quasi auch Dinge, die jetzt erstmal nicht angelegt waren als irgendwie motorisches Muster oder so.
Genau, das glaube ich ein gutes Wort, dass die klassische Pyramidenbahn im Grunde die Muster flexibilisieren kann, steuern kann, aber im Rahmen dieser Muster bleibt. So als ob ein Grundmotiv nur variiert wird, wie ein Musikstück, aber eine deutlich, ich will nicht sagen freie, aber eine deutlich größere Flexibilität ist eben, in dem einfach direkt eingegriffen werden kann.
Mir kommt gerade das Bild von diesem Homunculus da, also diese Repräsentation von Motorik am Gehirn. Da ist ja, ich glaube, gerade Mund, die Hände, der Daumen und der Larynx riesig repräsentiert.
Ja.
Wahrscheinlich ist dann halt auch dieses Monosynaptische irgendwie aufwendig und eigentlich nicht so effektiv. Also nicht so quasi ressourcensparend, sondern braucht halt eine Unmenge an Neuronen, die das machen.
Genau, ne, deshalb ist es auch, denke ich, reserviert für, weil wir ja gar nicht, beim Gehen ist es ja so, dass wir einfach nur ein Go-Signal geben und dann kann der lokale spinale Gangmotor, der CPG, der Central Pattern Generator, die Lokomotion anschmeißen. Alles, was wir machen müssen, schneller, langsamer, Start oder Stopp. Das ist sehr entlastend fürs Gehirn, deshalb können wir auch so gut denken, wenn wir spazieren gehen. Was können wir eben nicht, wenn wir hochpräzise Handbewegungen machen, wenn wir sprechen, wenn wir singen, Musik machen und solche Sachen. Der Homunculus ist natürlich 19. Jahrhundert, die damals fantastische Einsicht, dass topografisch Funktionen geordnet sind, ist ein sehr, sehr dominantes Bild. Und wie immer, solche schönen Bilder haben eine sehr lange Lebensdauer. Aber wenn wir genau hingucken und lokale Ableitungen machen, dann sehen wir, dass eigentlich in diesem Teil des moderneren Motorkortex so eine Art Bewegungsrepertoire ist. Also wenn man mikrostimuliert an einem Areal, kriegt man einen Typ von Handbewegung. Abwehrbewegung. Man kriegt ein anderes Mikroareal, wo es dann Bewegung geht. Alles, egal wo meine Hand ist, ich führe das, auch das sprachst du ja an, ich führe das Objekt zum Mund. Mhm. Also es ist mehr so eine Art kategorisches Repertoire von Bewegungen. Das heißt, der Homunculus ist makroskopisch korrekt, bleibt weiterhin korrekt, aber er ist nicht ausreichend, um Hirnfunktionen zu verstehen.
Mhm. Wahrscheinlich ganz so ähnlich, auch wie beim visuellen Kortex, wo man ja nur ein ganz kleines Areal so wirklich zuordnen kann mit dem primären visuellen Kortex und dann die große Masse ist dann schon Mustererkennung, Bewegung,
genau.
Kontrast oder sowas.
Richtig, wir haben ja noch, genau, dass du das ansprichst, wir haben neben dem, beim Homunculus würden wir erstmal im primären Kortex sein, sensorisch oder motorisch. Und beim visuellen Zentrum, denke ich, am besten verstanden, sehen wir die hierarchische Staffelung. Also diese V1 bis V5, das Weiterreichen von verarbeiteter Funktion und damit immer komplexere rezeptive Felder schaffen. Also die berühmten rezeptiven Felder im Temporalpfad, die dann nur noch reagieren, wenn wir Gesichter sehen, die berühmten Gesichtsneurone oder andere, die nur Bewegung sehen. Also das ist, glaube ich, neben der Topografie, die wir eben so ein bisschen präzisiert haben, ein weiteres wichtiges Merkmal, dass wir eine hierarchische Staffelung haben zur Extraktion immer komplexerer Merkmale.
Das ist jetzt gerade so ein Corona-Thema. Mhm. Also klassischerweise wird ja dieses Lächeln quasi als Reaktion auf ein Gesicht kommt so etwa mit 3 Monaten.
Ja. Ja,
also das erste soziale Lächeln, was dann halt gezielter ist. Und früher hat man auch so Experimente gemacht, dass man denen Bilder gezeigt hat oder ein Strichmännchen, da haben sie auch gelächelt, weil sie eben nicht so scharf sehen können.
Ja, ja.
Und auch Fremde werden angelächelt. Und jetzt in Corona-Zeiten werden auch Menschen mit Maske angelächelt.
Also ist das so?
Ja, es geht.
Also, von den Babys?
Ja, genau. Also wenn die alt genug sind, wenn die es eigentlich drauf haben, dann gucken die einen in die Augen und lächeln auch dann. Ja, obwohl wir gar nicht richtig zurücklachen können
mit der Maske. Ja.
Gut, aber die sind es natürlich auch über die Eltern wahrscheinlich gut gewohnt, dass sich das gehört, dass man Augen auch anlächelt.
Ja. Aber klar, ich meine, das lernende Gehirn extrahiert halt die Signale, die vorhanden sind. Ich habe noch gar nicht drüber nachgedacht. Das ist natürlich eine ganz besondere, spannende Hirnreifungsperiode, wo ein Großteil der Menschen in Masken unterwegs ist. Auf jeden Fall.
Genau. Jetzt gehen wir mal ganz kurz weg von den neugeborenen Kleinkindern. Mhm. Also die Kleinkinder können dann gut laufen, die Motorik wird immer reifer. Die Sprache wird immer kompetenter. Und mit 8 Jahren war das Maximum des Kortex, hattest du gesagt?
Ja, genau.
So ja, also
8 bis 10 Jahre.
Das sind die vernünftigen Schulkinder, die ja auch alles lernen können, sehr breit lernen können. Und dann kommt das tiefe Tal der Pubertät. da so von der Beobachtung, ich bin jetzt kein expliziter Jugendmediziner, aber von der Beobachtung ist es so, dass die erstmal wieder ungeschickter werden. Da ist eine, ich sag mal, die orthopädische Erklärung ist natürlich dieses rasante Knochenwachstum, Längenwachstum, ja, dass auf einmal die ganzen Hebel sich ändern. Und bei den Hochleistungssportlern merkt man das, dass die erst eigentlich super gut waren und dann auf einmal wieder ungeschickter werden, weil eben sich die Körperverhältnisse verändern. Aber vielleicht passiert ja auch noch was im Gehirn in dieser Zeit beim Jugendlichen.
Auf jeden Fall. Also ich denke auch, die Biomechanik spielt natürlich eine wichtige Rolle. Man kann mit seiner Masse gar nicht so richtig umgehen. Man kann gewisse Dinge nicht so gut kontrollieren. Also wir reden jetzt nicht von Eliteathleten, sondern wir reden von der normalen Standardentwicklung. Das ist sicherlich so. Ich glaube, was im Vordergrund steht, und das geht so ein bisschen in mein eigenes Forschungsbereich, ist Motivation und Sensitivität auf Belohnung und Bestrafung. Das kann man sehr gut auch im Labor natürlich nachstellen, dass die Risikobereitschaft dramatisch zunimmt. A, weil Belohnungen als belohnenswerter erlebt werden, ist das dopaminerge System, was Belohnung zentral vermittelt, ist quasi disinhibiert. Und das zeigt auch, warum, und das hat ja auch einen adaptiven Wert, warum man dann als, sagen wir mal, kleiner Kandidat für das Erwachsenenleben dann auf einmal ganz eine neue Umwelt, die kindliche Umwelt verlässt und alles Mögliche ausprobiert, Hochrisikoverhalten, warum man Drogen ausprobiert, alle möglichen Arten von Sexualität. Das heißt, man erweitert dramatisch, oft auch ohne Kontrolle der Eltern, den Lebensbereich, um sich selbst auch dann zu definieren. Und das ist natürlich eine gefährliche, potenziell gefährliche, vulnerable Phase. Da kann viel schief gehen. Aber damit das sozusagen grundsätzlich bei jedem organisiert wird, kann man wirklich auch neurophysiologisch zeigen, dass die Sensitivität auf Bestrafungsstimuli, zum Beispiel die Aktivierung der Amygdala, des Mandelkerns, der ein zentrales Zentrum ist für die Verarbeitung aversiver Reize, bestrafender Reize oder Bestrafung ankündigender Reize, dass der gedämpft ist und gleichzeitig die Motivation Stimuli, die einem vielversprechend und lohnenswert erscheinen, den nachzugehen, ist gesteigert. Auf der anderen Seite, gerade durch diesen emotionalen Stress, ist die sich erst entwickelnde präfrontale Funktion, also der allerneueste Teil evolutionsgeschichtlich unseres Kortex, ganz vorne der frontopolare Kortex, der uns sozusagen diese mentalen Zeitreisen erlaubt. Was wird aus mir in 20 Jahren? Was war vor 15 Jahren? Wie denken andere Menschen vor 2000 Jahren nach? All diese Zeitreisen im Grunde und diese Perspektivwechsel, die ja als Theory of Mind mit 3-4 Jahren zum ersten Mal überhaupt nachweisbar sind, dass Kinder verstehen, wenn eine Bezugsperson den Raum verlässt, dass man dann wirklich allein ist. Und dass, wenn man ein Objekt von einem Ort zum anderen legt, ohne Zeugenschaft des Erwachsenen, der jetzt draußen ist, dass der Erwachsene es dann nicht, gar nicht weiß. Und so kann man oder denkt man, dass man nachweisen kann, dass die Kinder jetzt zum ersten Mal dieses Modell eines anderen in ihrem eigenen Gehirn haben und adäquat damit umgehen. Und eine Konsequenz ist, dass sie dann wissen, wie Lügen funktioniert, dass man nämlich privat ist und Dinge einfach behaupten kann. Und ich glaube, das ist aber ein Meilenstein, konzeptioneller Meilenstein, der dann in der Pubertät, wo diese Entwicklung aus der gesicherten kindlichen, der kleinen Welt hinaus erfolgt und erfolgen muss auch, um für das Erwachsene vorzubereiten. Aber eben, ich sprach es gerade an, die emotionalen, motivierenden Zentren sind noch viel weniger unter der Kontrolle wie beim Erwachsenen, weil dieser Teil erstens unter Stress sich leicht abschaltet und, ich spreche vom präfrontalen Kortex wieder, und auch noch nicht reif ist. Also das, was auch noch bei meinen Medizinstudierenden mit Anfang 20 noch nicht reif ist und was wir oft thematisieren, ist eben der präfrontale Kortex. Und der ist zum Beispiel dafür notwendig, externe Gesetze zu akzeptieren, auf sich selbst anzuwenden, was ja oft ein Zeichen von Unlust ist. Also sich selber im Rahmen einer größeren Idee, zum Beispiel eines Berufsbildes, selbst zu disziplinieren und zur Ordnung anzurufen. Und das fällt schwer. In der Pubertät besonders.
Aber ist ja auch umgekehrt irgendwas Energetisierendes, wenn man quasi diese größere Belohnung überall sieht und mehr ausprobiert. Ja.
Also ich wollte es gar nicht negativ formulieren. Du kannst es umgekehrt denken. In den Zeiten, wir hatten ja über die perinatale Phase schon geredet, diese erste kognitive Revolution im ersten Jahr und Pubertät, Adoleszenz, da ist die Lernrate in unserem Leben dramatisch. Also dort legen wir in diesen zwei großen Phasen hintereinander fest, wahrscheinlich, was wir als Individuum nachher sind. Und diese Individuation braucht natürlich auch unglaublich viel Neugier. Ne? Aber Neugier gibt es nicht ohne Risiko. Insofern ist das, glaube ich, eine ganz sinnvolle Periode. Das hat ganz viel praktische Implikationen. Man weiß zum Beispiel, dass das Schlafbedürfnis deutlich höher ist. Es gibt viele Diskussionen darüber, dass man die Schule doch später anfangen lassen soll, weil
ja, oder die Vorlesung nicht funktionieren. Ne?
Die Vorlesung fangen ja erst um 10 an. Das sollte für 20-Jährige möglich sein.
Ja. Okay. Dann haben wir jetzt eigentlich einen ganz guten Ritt durch die Entwicklung gemacht. Wir haben sehr viel über die Kleinkinder, über die fetale Physiologie, über die Reifung verschiedener motorischer Systeme geredet, sind aber eigentlich auch bei unserer Zielgruppe, bei den Studierenden Mitte 20 angekommen, die jetzt quasi kurz vorm Höhepunkt ihrer kognitiven Leistungsfähigkeit sind.
Ne? Ja, 30 war das ja, was du gesagt hast.
War der Peak danach. Wird es jetzt ja nicht nur schlechter. Ja? Also das Gute ist, danach wird man ja immer mehr mit Erfahrung und mit erworbenen Mustern, Mustererkennung arbeiten. Also danach, es wird nicht gleich schlechter, aber man wird, glaube ich, immer spezialisierter und immer weniger flexibel. Das kann man schon sagen, dass da, wo wir jetzt angekommen sind, wir durchaus viel Erfahrung haben und viel wissen und viel können.
Ja.
Aber doch nicht mehr so ganz wendig sind wie vor 20 Jahren.
Also ich kann das für mich auf jeden Fall so sagen.
Ich glaube, ich auch schon.
Aber ich glaube, es gibt ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst. Ein Höhepunkt kognitiver Kompetenz, wie man zum Beispiel bei professionellen Schachspielern, also bei kognitivem Hochleistungssport sehen kann. Und das ist sicher wahr. Aber um in der Welt zu funktionieren oder um einer komplexen Umgebung wie einer Universitätsklinik nicht nur zu funktionieren, sondern erfolgreich zu sein und seinen Weg zu finden und zufrieden zu werden, all das sind ja Sachen, die dann von 30 bis ja, die nächsten 20, 30 Berufsjahre eine Herausforderung für jeden sind. Das braucht, genau wie du sagst, eine Vermittlung zwischen gespeichertem Wissen, wie die Welt funktioniert, das mühelos abrufbar ist. Und wir wissen, dass dieses automatische System das Erlernte speichert in den Basalgang. Also die kortikostriatalen, pallidalen Schleifen geben uns mit zunehmendem Lernen das, wie die Welt funktioniert. Sodass wir kein Regelbuch mehr brauchen, sondern wir intuitiv wissen, wie funktioniert das hier auf Station, wie funktioniert ein Forschungslabor. Und wir wissen beide, dass man das auch nicht abkürzen kann. Das ist jahrelange Erfahrung. Gleichzeitig haben wir natürlich immer noch in den nächsten Jahrzehnten diese hohe kognitive Kompetenz, die uns nämlich dann, wenn immer die Routine nicht funktioniert, sagt, Achtung, hier läuft was anders. Und da gibt es eine ganz faszinierende direkte Bahn, monosynaptisch wieder. Wir haben ja beim Pyramidenbahn auch gesehen. Eine der menschlichen Spezialisierungen sind neue direkte Kommunikationen. Und eine sehr direkte Kommunikation ist aus dem präfrontalen Bereich, im medialen Bereich, den man so als Konfliktmonitor sieht. Der also sieht, mein Weltmodell und die Realität passt jetzt gerade nicht zusammen. Irgendwas läuft hier falsch.
Vielleicht Intuition.
Und dann wird nämlich dieses intuitive System blockiert. Da gibt es ein Veto, das ist eine direkte Projektion vom präfrontalen Kortex auf den subthalamischen Kortex, einen zentralen Kern der Basalganglien, der dann sagt, die Routine wird abgeschaltet. Und dann können wir innehalten, verweisen dieses Problem aus dem automatischen Reagieren, ja, es ist immer so, zurück in den Bereich, wo wir langsam mit Modellen, aber tief und frei nachdenken können. Ich glaube, das ist gerade in der Medizin, wo so viel Routine ist, in der Forschung genauso, wahnsinnig wichtig zu bewahren. Dass man dann, das ist ja selten, wenn etwas den Anschein hat, da ist irgendwas anders als sonst, dass dann diese kognitiven Ressourcen, die wir immer noch haben, auch wenn wir älter als 30 sind, dass wir sie dann anwerfen. Aber ich glaube, was wir können, ist sehr, sehr durch den Alltag, durch den Autopilot gehen, was man noch als Berufsanfänger nicht kann. Da ist alles anstrengend und das lernt man und gelingt dann, in diese Welt zu kommen, aber ohne zu sagen, das war schon immer so, basta. Ich glaube, das ist etwas, was wir vermeiden sollten.
Gut, dann hoffen wir, dass dieses Notfall-Neuron immer wieder mal anspringt und uns dazu bringt, mal innezuhalten und auf ein Thema, was wir schon denken, das wissen wir doch, wie es funktioniert, sei es kindliche Entwicklung, sei es Motorik, sei es Epilepsie, dass wir das immer wieder mal ansteuern und dann eben uns austauschen und mal genauer nachgucken. So macht ihr das vielleicht auch. Wir haben jetzt noch nicht richtig überzogen, aber fast, und würden uns verabschieden. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Vielen Dank. Tschüss, tschüss.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über euer Feedback und wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Bis dann.